Hallöchen, ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Eine Woche Pause lag jetzt dazwischen, eine Woche, in der mal keine Folge kam. Das liegt vor allem so ein bisschen an dem Aufnahmerhythmus, den ich habe. Ich nehme die Mittwochsfolgen mal montags auf, zwei Tage vorher halt, damit sie für euch mittwochs 0 Uhr da sind. Jetzt hatte ich aber letzte Woche Montag ärgerlicherweise keine Zeit. Und dann ist es irgendwie schwer, das im Wochenrhythmus unterzubringen. Was ihr vielleicht auch noch dazu wissen solltet, so eine Folge, die braucht ja gewisse Vorbereitungszeit. Das Skript muss geschrieben werden, es muss recherchiert werden. Und da stecken ordentlich Arbeitsstunden drin. Das macht mir auch großen Spaß, aber deswegen funktioniert das halt nicht immer. Und das ist mir diese Woche aufgefallen. Ich hoffe für euch, dass es okay ist und dass ihr trotzdem noch dabei seid. Und falls nicht, hört ihr das hier gar nicht. Das ist auch schade. Aber wir gehen rein in eine Fußballfolge. Es war nämlich ganz, ganz viel Fußball. Am Wochenende unter anderem war das Champions League-Finale. PSG, also Paris Saint-Germain, setzt sich am Ende eines eher langweiligen Spiels gegen Arsenal London im Elfmeterschießen durch. Passend dazu natürlich, dass die Schützen mit dem auffälligsten Anlauf ausgerechnet die verschießen. Und falls ihr euch noch an die EM 2016 hat, als ich glaube, Sasa hieß der, von Italien, mit seinem Triple-Anlauf dort angelaufen, Ball zack übers Tor rübergeschossen hat, Deutschland dadurch weitergekommen ist. Und es sind irgendwie immer die, die so merkwürdig anlaufen, die verschießen, ne? Einfach den Ball reinzimmern. Einen Tag später ist dann der große Auftritt von Julian und seinen Nagelsmännern gewesen. Die deutsche Nationalmannschaft testet in Mainz erfolgreich gegen Finnland. Am Ende steht es 4-0 und Dennis Undav traf zweimal und legte ein Tor auf. Auch mutig von Nagelsmann, wenn die Bayern im Halbfinale stehen, ein Länderspiel einen Tag nach dem Champions-League-Finale stattfinden zu lassen. Zum Glück, könnte man fast sagen, zum Glück für diese Bayern-Spieler sind sie bereits im Halbfinale aus der Champions League ausgeschieden. So können sie gegen Finnland spielen. Besagter Dennis Undav spielte vor 7 Jahren noch in der dritten Liga, damals für Meppen und traf dort relativ regelmäßig. Er wechselte dann zu Union Saint-Gilloise und dann ging es weiter nach Brighton und jetzt ist er beim VfB Stuttgart. Dort ist er mittlerweile Deutschlands erfolgreichster und wahrscheinlich auch beliebtester Stürmer. Beliebt ist Dennis Undav bei allen, außer dem Bundestrainer. Julian Nagelsmann fiel in der Vorbereitung teils mit überhaupt nicht nachvollziehbaren Äußerungen auf. Unter anderem, als er im März die Leistung seines Stürmers relativierte und seine Qualität in Frage gestellt hat. Da ging es darum, ob Dennis Undav hat ein Tor gemacht und Nagelsmann meint, ja, wenn er vorher 70 Minuten durchspielt, er kam von der Bank, wenn er vorher 70 Minuten durchspielt, wer weiß, ob er den dann noch machen würde. So, das sagt man doch nicht über seinen potenziellen Stürmer Nummer 1 für die Weltmeisterschaft, oder? Ich war fassungslos. Und das ist unglaublich gefährlich für ein Team, für so eine Fußballmannschaft. Diese Geräusche nehmen den Platz und die verursacht Nagelsmann aktuell selbst. Ein anderer in meinen Augen Totalausfall war die Diskussion dann um die Torwartposition. Habt ihr das mitbekommen? Jahrelang hatte Deutschland ja kein Problem mit Torhütern. Es gab 2006 Kahn und Lehmann, und dann die Wachablösung mit Adler und Manuel Neuer. Dazu kamen dann noch so Leute für die Bank wie Butt oder Tim Wiese, später dann Marc-André Ter Stegen, Bernd Leno und eben auch Oliver Baumann. Oliver Baumanns Bundesliga-Karriere war recht unauffällig. Von Freiburg ging es 2014 nach Hoffenheim, das nahmen ihm die Freiburg-Fans sehr übel. Baumann ist vor allem auffällig unauffällig, wie schon bereits gesagt. Er macht keine Fehler. Während Manuel Neuer das Torwartspiel revolutionierte und beispielsweise ein Marc-André Ter Stegen in Barcelona zu einem 11. Feldspieler im Spielaufbau wurde und im Passspiel mit eingebunden war, hielt Baumann einfach seinen Kasten sauber und das relativ zuverlässig und war kaum verletzt. So, damit und an sich ein guter Torwart. Damit war er dann, nachdem Ter Stegen und Neuer aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist und Ter Stegen oft verletzt ausfiel, wurde dann Oliver Baumann folgerichtig zur neuen Nummer 1. Der wird aber auch jetzt 36 oder ist knapp 36 geworden. Und im März erklärte Julian Nagelsmann Oliver Baumann bereits zur Nummer 1. Dann nominiert er aber jetzt vor kurzem den ewigen Manuel Neuer noch nach. Und für Neuer ist es die 5. WM. Er gab in der Saison 2006-2007 sein Debüt in der Bundesliga für Schalke. Und dadurch, wenn Neuer nachnominiert wird. Manuel Neuer ist ja nicht die Nummer 2. Und Oliver Baumann war aber die zugesicherte Nummer 1. Das heißt, der wird jetzt automatisch degradiert. Bei Manuel Neuer kommt hinzu, dass es doch den ein oder anderen Patzer in den letzten Jahren gab. Ob er immer noch der beste Torwart der Welt, das würde ich in Frage stellen. Er war definitiv eine ganz lange Zeit der beste Torwart der Welt. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Und neben Patzer, Verletzungen und so kam noch ein Streit mit Julian Nagelsmann hinzu, noch aus der Zeit, als Nagelsmann Bayern-Trainer war, muss man sich auch mal überlegen. Nagelsmann ist mittlerweile 38, also jünger als Manuel Neuer und ist als Trainer schon hat viel, viel mehr gemacht als manche mit 60, aber bisher durchaus erfolgreich, allerdings auch, wie man jetzt in der Nationalmannschaft sieht, ein bisschen skurril. Und was noch bei dieser ganzen Posse um Oliver Baumann oder Manuel Neuer hinzukommt, ist, dass Neuer Stand jetzt verletzt ist. Der hat gegen Finnland gar nicht gespielt, da stand wieder Oliver Baumann im Tor. Ob der zum Turnier fit wird, ist noch fraglich. Was Nagelsmann da gemacht hat, ist seiner eigentlichen Nummer 1, eigentlich den Boden unter den Füßen wegzuziehen und Manuel Neuer, ob er nochmal an die Leistungen von 2010, 2014 anknüpfen kann, ist natürlich auch fraglich. Man darf gespannt sein. Und vor allem, was passiert, sollte Neuer nicht fit werden zum Turnier. Generell kann man sagen, in Deutschland hat man aktuell ein kleines Torwartproblem. Es gibt noch Nachwuchstalente, Noah Atubolu von Freiburg zum Beispiel oder Jonas Urbig von Bayern, ehemals Köln, jetzt zu Bayern gegangen. Der Backup von Manuel Neuer kriegt auch bei den Bayern regelmäßig Spielzeit, der Neuer verletzt ist. Das wären natürlich noch Hoffnungsträger, die man hätte auch mitnehmen können und dafür halt auf jemanden wie Neuer verzichten. Das wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten das Gesichtswahrende gewesen. Wenn die WM vor der Tür steht, dann heißt es ja im Umkehrschluss auch, dass die Saison im Vereinsfußball vorbei ist. Wie viele von euch wissen, bin ich Herthaner. Mein Herz schlägt blau-weiß und das wird auch immer so sein. Denke ich mal. Doch manchmal muss man sich auch selber etwas schonen und ein wenig auf Abstand gehen. Und das habe ich getan, das letzte halbe Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war kaum noch im Stadion und ich habe auch nicht meine Dauerkarte verlängert. Warum erzähle ich euch das jetzt hier? Weil es ja doch durchaus privat ist. Das hat ganz klare Gründe. Es hat mich einfach nur noch fertig gemacht. Es hat mich wirklich, das ist jetzt keine Koketterie, es hat mich einfach fertig gemacht, ins Stadion zu gehen. Ich habe gemerkt, dass mir die Freude an diesem Verein mit der Zeit verloren geht, dass mir die letzten 2 Jahre wirklich diese Freude aufs Stadion, dorthin zu gehen, dort seinen Samstag zu verbringen, seinen Sonntag, die Hymne zu singen, die Lieder, dass mir das so ein Stück für Stück so rausgezogen wurde. Es war irgendwann nur noch wie so ein Termin, den man abarbeitet, ne? Und vor allem geht mir die Freude an dieser Mannschaft verloren. Weniger im Verein, also da ist es eigentlich alles noch schön und so weiter und ich freue mich, wenn ich durch Berlin Lauf und Hertha Aufkleber sehe. Aber diese Mannschaft macht nichts mehr mit mir. Seit nun gut 6-7 Jahren geht dieser Abstieg von Hertha BSC voran. Das begann alles 2019 mit dem Einstieg von Lars Windhorst. Da wurden dann über 300 Millionen, ich glaube 380 waren es am Ende, verbrannt. Dann ist man jahrelang im Abstiegskampf gewesen, dann folgte folgerichtig der Abstieg, Bedeutungslosigkeit in der zweiten Liga. Klar, anderen Vereinen und Fans ging es auch schlecht. Da haben wir Kaiserslautern, die bis in die dritte Liga abgestürzt sind. Schalke, klar, die sind jetzt Meister geworden, aber wären letztes Jahr auch beinahe abgestiegen in die dritte Liga. Der HSV, der Bundesliga-Dino, der in die zweite abgestiegen ist und dann ewig den Aufstieg nicht geschafft hat. Aber da muss man halt sagen, beim HSV, die waren wenigstens immer nah dran. Die hatten wenigstens mal Chancen. Hertha hat, seitdem sie abgestiegen sind, nicht einmal um den Aufstieg mitgespielt und wenn eher gegen den Abstieg. Auch wenn sie die letzten 2 Jahre als Top-Favoriten, sie sind als Top-Favoriten in die Liga gestartet und haben trotzdem, wenn überhaupt, letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt und dieses Jahr gerade mal so den Mittelfeldplatz gesichert. Und ein ganz trauriges Beispiel ist natürlich in dieser Liste 1860 München. Abgestürzt in die vierte Liga, hängen da bei dem Ismaik mit drin und ja, denen geht's wahrscheinlich noch schlechter. Doch was Hertha angeht, habe ich ehrlicherweise die Schnauze voll. Man geht samstags ins Stadion, zweite Liga, 13 Uhr. Das heißt, man ist 11.30 Uhr spätestens am Stadion, weil es ist freie Platzwahl und dann ist es voll, weil die Leute auch wie auf Malle ihre Schals hinlegen, um für ihre Riesengruppen sich Plätze zu organisieren. Und weil man dann nicht hinterm Pfeiler ganz oben an der Auskurve sitzen möchte, muss man relativ zeitig da sein. Dann ist das Spiel um 15 Uhr durch. Meistens ist man selbst dann auch um 15 Uhr durch. Und dann geht es frustriert nach Hause. Und das ist so, dass man schon mit einem schlechten Gefühl ins Stadion geht. Oh Mann, heute wird es wieder schlimm. Dann sieht man, dass sich die Hertha da 25 Minuten abmüht und vielleicht ein müdes Schüsschen auf das gegnerische Tor ablassen kann. Dann gibt es eine Ecke für den Gegner und zack, 1-0 für Braunschweig. Alles klar. Nach weiteren 55 Minuten abmühen, fällt dann das 2-0 für Braunschweig und dann weißt du Bescheid, kann es eigentlich schon gehen. Jetzt ist dieses Spiel vorbei, hat keinen Sinn mehr, geh nach Hause, mach dir noch einen schönen Abend, aber lass diese Scheiße hinter dir. Was man halt macht, man bleibt noch da bis zum Ende. Dann wartet man noch, bis nach dem Abpfiff die Mannschaft in die Kurve kommt. Dann pfeift man sie eventuell aus. Auch das habe ich in den letzten Jahren oft genug gemacht, frustriert. Oder die Fans unten, die Ultras auf dem Vorsängerpodest, fordern noch von der Mannschaft, dass sie sich endlich mal den Arsch aufreißt. So, und dann verlässt man gebrochen dieses wunderschöne Stadion. Man spürt auch nichts mehr. Also es ist so, dass ich nach diesen Niederlagen und nach diesen beschissenen Spielen im Winter, ich stand dort bei minus 7 Grad und habe mir angeguckt, wie die scheiße spielen, wie die einfach scheiße spielen. Du gehst ja nach Hause und spürst wirklich, also dir ist kalt, klar, deswegen spürst du schon nichts mehr. Und gleichzeitig, weil du dich gefragt hast, was habe ich hier getan? Was habe ich hier gemacht? Und irgendwie ist es dann natürlich auch egal und vor allem ist es dann beliebig, dorthin zu gehen, denn es ändert sich nichts. Es gibt kaum noch diese schönen Momente. Die gab es im ersten Zweitliga-Jahr noch, als man mal 4-0 gewonnen hat, mit Tabakovic, mit einem geil aufgelegten Rehse, mit einer Mannschaft, die zwar nicht konstant war, aber die wenigstens Bock gemacht hat, die Spaß gemacht hat. Jetzt verlängert Hertha nicht mit Toni Leistner, dem Kapitän, wenn man sich verjüngen möchte. Toni Leistner, einer der wenigen, die über die letzten Jahre konstant waren, immer in etwa die gleiche Leistung gebracht haben und vor allem auch eine Figur waren, die vorne weggegangen ist, wo es Spaß gemacht hat, den auch zuzugucken, den man mochte. Jetzt fällt damit die nächste Identifikationsfigur weg. Weil Fabian Riese bleibt, ist fraglich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Rieses Körpersprache in dieser Saison ging gar nicht. Das hat auch nur frustriert, ihm zuzugucken, wenn er über Mannschaftskollegen gemeckert hat. Also kaum noch Identifikationspotenzial mit diesem Verein. Und aufgrund von Terminen und anderen Verpflichtungen war ich halt die letzten Spiele der Saison einfach nicht mehr im Stadion. Und ich habe es dann auch verpasst, die Auswärtsspiele zu verfolgen, ne? Also ich habe mir das nicht mehr angeguckt, irgendwie nur noch die Ergebnisse und habe festgestellt, und das war dann ganz oft, dass ich mit Anna darüber geredet habe und wir dann beide so waren, nein, zum Glück waren wir jetzt nicht im Stadion, ne? Zum Glück waren wir jetzt nicht da. Und muss man halt sagen, die Saison war eh durch, es ging weder bergauf noch bergab und man hat eigentlich immer nur gesehen, wie sie entweder verloren haben oder sich ein Unentschieden da erkämpft haben, naja. So, stattdessen war ich ab und zu, wie schon seit einigen Jahren, in der Kreisliga und habe mir Kreisliga-Fußball angeguckt. Kann ich jedem empfehlen, ist wirklich toll. Und dann war ich noch in der Regionalliga bei Babelsberg 03. Man merkt also, irgendwie hat es mich weggezogen aus dem Olympiastadion. Natürlich bleibe ich Herthaner, also das sucht man sicher nicht aus, das wird man. Und es ist ja okay, mal zu einem anderen Verein zu gehen, ne? Aber natürlich werde ich am Ende immer wieder zu Hertha rennen und vielleicht jetzt auch sagen, ja, zum Ende so ein bisschen Abstand tat gut, Dauerkarte nicht verlängern, aber vielleicht hole ich mir dann in 2 Jahren wieder eine. Ne? Wir kennen das doch alle. Wir kennen das doch alle, wie das so funktioniert mit den großen Ankündigungen, aber wir bleiben da noch ein bisschen geduldig und gucken uns das an. Ich komme wahrscheinlich eh wieder, wenn der Erfolg da ist, ne? Wie alle guten Erfolgsfans. So. Zurück zum Fußball bei Babelsberg 03. Das ist wahrscheinlich Fußball, wie man ihn in seiner Urform erwarten würde. Es ist ein kleines Stadion, nah am Platz, hauptsächlich Stehtribünen. Es gibt keinen Videobeweis, keine große Inszenierung, die Karten sind günstig. Und das ist wahrscheinlich bei allen Regionalligisten ähnlich. Bei Babelsberg kommt dann noch positiv hinzu, dass der Verein sehr progressiv ist und dort so ziemlich alle willkommen sind, außer Faschos. Man fühlt sich dort einfach ziemlich wohl. Es ist ein familiäres Umfeld, macht Spaß, dorthin zu gehen. Und dann stand ich dort, Babelsberg gegen den Halleschen FC, was positiv hinzukommt, war, dass Babelsberg 4-1 gewonnen hat. Und dann gibt es die Situation, es steht noch 1-0 für Babelsberg und ein Halle-Spieler schießt aus dem Halbfeld, trifft die Latte, der Ball fliegt ins Tor, springt aber wieder raus und der Schiedsrichter sagt weiterlaufen. Und du wirst es in der Bundesliga, das wird zurückgepfiffen. Und dort nicht. Diese Entscheidung steht. Im Nachhinein hat man gesehen, dass er beim Tor war, im Stadion nicht. Also war eine 50-50-Geschichte dort für mich. Und das war dieser Moment, wo ich gecheckt habe, wie schön das doch eigentlich ist, wenn die Emotionen auf dem Platz einfach echt sind. Wenn man nicht das hat wie bei Hertha in der zweiten Liga oder generell, wenn man Champions League guckt, es fällt ein Tor, man freut sich und denkt sich, oh, aber war er im Abseits? War da nicht irgendwo ein Foul? Und dazu kommt, dass es dort auch, der Fußball ist auch ein wenig wilder. Es gibt weniger Taktik, habe ich den Eindruck. Es wird mehr gebolzt. Teilweise ist es auch so, dass aufgrund der nicht ganz so hohen Qualität der Spieler, also die ist trotzdem hoch, ne? Das darf man nicht unterschätzen, aber dass da auch mal der ein oder andere individuelle Fehler passiert, weswegen dieses Spiel einfach viel, viel spannender und viel, viel geiler ist. Es macht einfach mehr Spaß. Es macht mir Spaß, vielleicht auch, weil nicht meine Seele da so dranhängt, wie zum Beispiel bei Hertha. Aber es gleichzeitig kann auch viel, viel mehr passieren. Es ist durchaus abwechslungsreicher. Und wenn man sich überlegt, wo die Bundesliga und die zweite Liga sich so ein bisschen hinentwickeln, jetzt sind Schalke, Paderborn und Elversberg aufgestiegen, Wolfsburg ist abgestiegen, St. Pauli und Heidenheim. Wenn man sich überlegt, wo sich das so ein bisschen hinentwickelt, dass immer kleinere Vereine aufsteigen, größere Vereine eher absteigen, die Traditionsvereine sich in der zweiten Liga sammeln, was an sich schon geiler ist, zur zweiten Liga zu gehen als zur Bundesliga, eben weil es ehrlicherer Fußball ist, weil da mehr passiert, weil dort mehr Action ist. Die zweite Liga ist ein absolutes Tollhaus, wo jeder gegen jeden gewinnen kann und gleichzeitig auch verlieren. Und es ist eine Wahnsinnsliga, muss man mal sagen. Und irgendwie finde ich als Fan des Sports, des Spiels, zeichnet sich dort was ab. Diese ganzen High-Class-Events, Champions League, Weltmeisterschaft, vielleicht auch die Bundesliga, irgendwie ziehen die mich als Fan nicht mehr an und ich will zurück dorthin, zu den Wurzeln, wo es ein bisschen mehr an der Basis ist. Versteht ihr? Ein bisschen mehr roher Fußball. Und da habe ich mehr Spaß dran. Und vielleicht bin ich konservativ, was das angeht. Aber auf der anderen Seite ist es eine Entwicklung, die eventuell auch bei anderen passiert. Und Fußball wird von aktuell eher von so reichen Leuten gemacht, Infantino, irgendwelchen Funktionären, die alle korrupt sind. Und da gibt es dann den Spruch, created by the poor, stolen by the rich, also von den Armen kreiert, von den Reichen gestohlen. Das stimmt beim Fußball nur so ein bisschen bedingt, das ist ein englischer Bildungsbürgersport, aber trotzdem ist es eine Zeit lang der Arbeitersport gewesen, der Volkssport. Und davon entfernt er sich jetzt immer mehr bei der WM, wenn man sich die Ticketpreise anguckt, wenn man sich Champions-League-Spiele anguckt, elendig viele, aber auf weiß ich nicht wie viel verschiedenen Streaming-Diensten und ein Streaming-Dienst im Monat dreimal so viel kostet wie eine Karte für Babelsberg 03 im Stehplatzbereich, ne? Dann überlegt man sich doch, was man macht. Ob man halt dann lieber sich ein paar Freunde schnappt, ins Kalibknecht-Stadion geht. Oder ob man halt sagt, ich sitze zu Hause und gucke mir für 50 Euro auf The Zone die Champions League an, aber nur ein Spiel, weil die anderen bei Prime oder Sky oder sonst wo laufen. Ne? Und das ist eine Entwicklung, wo man sieht, dass vielleicht der Punkt überwunden ist, zumindest bei mir, mich dem noch weiter hinzugeben. Ich mache dort bewusst zu, merke ich. Ich mache dort bewusst zu und sage, das gucke ich mir nicht mehr an. Meine Vorfreude auf die WM ist nicht besonders hoch. Die ist eigentlich sogar recht gering. Das ist mir ein bisschen scheißegal. Diese Nationalmannschaft macht nicht so viel mit mir, das habe ich ja schon mal besprochen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ich halte es ja bei großen Turnieren sehr oft eigentlich mit England, weil ich den englischen Fußball toll finde, muss ich hier mal zugeben. Aber auch diese Mannschaft holt mich irgendwie nicht so ab. Oder es ist vielleicht auch das Turnier. Und vielleicht ist meine Fußball-Fan-Heimat dann doch eher bei etwas holprigen Rasenplätzen in einem Stadion mit 10.000 Mann drin oder wo 10.000 Mann reinpassen, mit unüberdachten Stehtribünen oder am Bratwurststand der Kreisliga. Damit verabschiede ich mich von euch für heute. Es war schön, mal wieder eine Folge zu machen. Irgendwie, wenn man das eine Woche nicht macht, vermisst man das. Nächste Woche sind wir wieder zu zweit am Start. Wir wollen über das neue Album der Toten Hosen reden. Das ist das letzte. Normalerweise hätte ich das wahrscheinlich groß hier aufgearbeitet, aber wir werden da zu zweit drüber sprechen. Wir werden uns das anhören. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!